Musikgespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musikgespräch. Maria und ich sitzen hier gerade sehr gemütlich bei einem Pumpkin Spice Yogi-Tee. Erstens, um uns ein bisschen zu beruhigen, denn der Start in dieser Aufnahmesession war aus verschiedenen Gründen übelst stressig. Und zweitens, weil wir einfach zwei Basic Bitches sind, die es mögen, dem fallenden Herbstlaub zuzuschauen und dabei ein warmes Getränk zu trinken.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr dort draußen mit dem Begriff Basic Bitch nicht vertraut seid, er beschreibt Frauen, die den Wunsch haben, individuell und einzigartig zu sein, allerdings mit ihrem Aussehen und ihren Interessen das Gegenteil erreichen. Eine Definition von Hengayem Yabarufa heißt, die Basic Bitch hat es auch früher schon gegeben. Damals hieß sie etwa H&M-Mädchen. Sie mag Duftkerzen, Pumpkin Spice Latte, Funktionsjacken, Kalendersprüche, Horoskope, Taylor Swift und Katy Perry, Nicholas Sparks, königliche Hochzeiten und Cocktailabende.
Man könnte also sagen, die Basic Bitch ist jemand, die nicht besonders originelle Ziele im Leben hat, was ja eigentlich nicht schlimm ist, aber das wollen wir heute nicht diskutieren. Wir wollen diesen Begriff verwenden, um uns der Protagonistin aus Robert Schumanns Frauen, Liebe und Leben zu nähern. Das ist ein sehr bekannter Liedzyklus, der vor allen Dingen auch in der Ausbildung viel gemacht wird. Und neben der Blaupause, der Basic Bitch, haben wir noch eine andere Trope, sagt man das so, Trope, mitgebracht,
ja, kann man so sagen.
Die nicht nur durch die Populärwissenschaft geistert, sondern natürlich auch durch die sozialen Medien. Das ist die sogenannte Tradwife. Die Tradwife bezeichnet in erster Linie einen Lifestyle-Trend, wo Frauen freiwillig in die Rolle des Heimchens am Herd schlüpfen und das so ein bisschen ästhetisieren und den ganzen Tag stricken und für ihren Mann Apfelkuchen backen. Natürlich publikumswirksam aufbereitet für Follower und Followerinnen. Ein berühmter Account, der auch unlängst in den Medien war, ist Ballerina Farm. Aktive Geschlechterrollen, nach denen in einer Partnerschaft eben der Mann das Geld verdient und die Frau ihm als guter Engel des Hauses zu Diensten sein soll. Also, unsere Leitfrage heute lautet, die Protagonistin aus Frauen, Liebe und Leben, ist sie eine Basic Bitch oder gar eine Tradwife oder ist sie in Wahrheit eine Rebellin, eine furchtlose Verfechterin der romantischen Liebe?
Das ist auf jeden Fall ein mutiger Aufschlag. Über den Zyklus Frauen, Liebe und Leben ist sehr viel gesagt worden, sehr viel Gutes, sehr viel Böses, sehr viel Kontroverses. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen, könnte man sagen, Cinnamon Spice mit in den Mix geben. ein paar Basic Facts für die Basic Bitches sozusagen. Frauen, Liebe und Leben ist ein Liederzyklus von Robert Schumann für mittlere Stimme und Klavier, 1840 komponiert und beruht auf dem gleichnamigen Gedichtzyklus von Adelbert von Chamisso. Er war deutscher Naturforscher und Dichter französischer Herkunft. Deswegen gibt es allein schon sehr viel Forschung dazu, wie man seinen Namen ausspricht. Chamisso, Camisso, Chamisso. Chamisso ist das Gängigste. Bleiben wir also bei Chamisso. Dieser Gedichtzyklus zeichnet den Lebensweg einer Frau von der ersten Liebe bis zum Tod des Ehemanns nach. Es sind insgesamt 9 Gedichte. Am Anfang haben wir es mit der ersten Verliebtheit zu tun, in »Seit ich ihn gesehen«, »Er der herrlichste von allen« und »Ich kann's nicht fassen, nicht glauben«. Dann geht es um die Hochzeit, »Du Ring an meinem Finger«, »Helft mir ihr Schwestern«. Dann geht es um die ersten Ahnungen von Schwangerschaft und schließlich Mutterschaft, »Süßer Freund« und »An meinem Herzen, an meiner Brust«. Dann kommt die Stelle, wo der Ehemann verstirbt, nun hast du mir den ersten Schmerz getan. Und an dieser Stelle endet auch die Vertonung Robert Schumanns. Es gibt aber tatsächlich noch ein 10. Gedicht, Traum der eigenen Tage, wo die nun gealterte Protagonistin auf ihr Leben zurückblickt. Das ist aber von Robert Schumann unvertont geblieben. Es gibt aber, darüber sprechen wir auch gleich noch, andere Komponisten und Komponistinnen, die dieses Gedicht mit aufgenommen haben. In der Forschung wird vermutet, dass das Vorbild für diesen Gedichtzyklus Chamissos 19 Jahre jüngere Frau Antonie war. Und Richard Stokes geht sogar so weit zu sagen, dass Chamissos Hoffnung vielleicht war, dass auch sie so irgendwann mal auf seinen Tod reagieren würde, nämlich mit der Überzeugung, dass das Leben jetzt vorbei ist und das Einzige, worauf man noch warten kann, ist später als Großmutter mal sein Wissen weiterzugeben. Auch bei Robert Schumann gibt es natürlich biografische Verbindungen zu diesem Zyklus, denn 1840 war ja auch das Jahr, wo er und Clara Wieck heirateten.
In einer unlängst erschienenen Clara Schumann-Biografie von Christiane Eichel habe ich gelesen, dass kurz vor der Hochzeit, sie nennt das sogar, ein erbitterter Geschlechterkampf zwischen den beiden tobte, wo sie sehr darum gerungen haben, wer in dieser Ehe welche Rolle übernehmen soll. Und aus diesem Briefwechsel stammt auch dieses berühmte Zitat von Clara Schumann, wo sie Robert schreibt: Robert, ich will nicht Pferde, nicht Diamanten, ich bin ja glücklich in deinem Besitz, doch aber will ich sorgenfrei mein Leben führen und ich sehe ein, dass ich unglücklich sein würde, wenn ich nicht immerfort in der Kunst wirken könnte. Und bei Nahrungssorgen, das geht nicht. Also, Robert, prüfe dich, ob du imstande bist, mich in eine sorgenfreie Lage zu versetzen. Das Interessante an diesem Zitat finde ich, dass es sich natürlich so lesen lässt, dass sie so ein bisschen als Treadwife sagt, naja, dann sorg mal für Haus und Herd. Aber der eigentliche Hintergrund ist natürlich der, dass sie damals auf dem Höhepunkt oder noch nicht mal auf dem Höhepunkt einer fulminanten Konzertkarriere war, deutlich berühmter war als er und natürlich auch Geld verdient hat und eigentlich gesagt hat, eigentlich weiß ich nicht, ob ich das aufgeben möchte. Und er hat auf diese Anspielungen zum Teil recht suffisant reagiert und ihr, da war sie gerade auf Konzertreise in Österreich, schrieb, naja, in Wien wirst du nicht kochen lernen.
Wenn wir einen Liedzyklus haben oder auch schon einen Gedichtzyklus, der auf derart lineare und man muss ja dann wirklich sagen auch sehr eindimensionelle Art und Weise, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, die Lebensgeschichte einer Frau auf diese traditionell tradierten Geschlechterbilder reduziert, verwundert es natürlich nicht, dass dieser Zyklus im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder sehr kontrovers diskutiert wurde, scharfe Kritik erlebt hat. In der jüngeren Forschung natürlich sowieso, aber auch schon früher. Es gibt zum Beispiel einen Brief von Theodor Storm an Paul Heyse, der sagt, das ganze Sujet sei sowohl ihm als auch Eduard Mörike sehr zuwider. leider geht er nicht weiter darauf ein. Wem dieser Zyklus auch stark zuwider ist, ist zu Recht vielen Kolleginnen aus der Genderforschung. Ich möchte ein paar sehr schöne Zitate bringen. Beatrix Borchert schreibt dazu, es sei der sprechendste Ausdruck der Geschlechterpolarisierung. Nur der Mann ist Subjekt, die Frau gewinnt dagegen nur über Funktionserfüllung für den Mann eine Identität. Und das führe zu einer Degradierung, zu einer bloßen Funktion, weil sie eben tatsächlich nur als Braut, Mutter und später Witwe dargestellt
beziehungsweise,
wird.
Es ist die Geschichte einer Frau, die eigentlich erst durch den männlichen Blick oder durch den Blick des Geliebten, wir wollen es ja nicht unbedingt negativ framen, zum Leben erwacht. Das Lied fängt, der Zyklus fängt ja schon an mit dem Lied »Seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein«. Also sie trifft in diesem Mann wirklich ihr Schicksal und ist blind für alles andere, mag nicht mehr mit den Schwestern spielen, wie es in dem Lied heißt. Und Robert Schumann vertont das mit so einem unterbrochenen, humpelnden Dreiertakt. Das Klavierbegleitung geht ungefähr so dam, bam, bam. Also es klingt so ein bisschen, als bliebe ihr die Sprache weg oder ihr setzte das Herz aus. Oder ist es vielleicht eine dunkle Vorahnung? Man weiß es nicht. Genau, aber es zieht sich durch den Zyklus dieses Motiv, dass diese Frau erst durch den Mann, Zitat, erhöht und beglückt wird.
Wir sind ja auch nicht die Ersten, die einen Podcast zu diesem Thema machen. Bei dieser Stelle möchte ich verweisen auf den wunderbaren Podcast von Natascha Loges, den sie für das Women's Song Forum zu dem Thema angefertigt hat. Der Link findet sich wie immer bei unserer Playlist. Und sie sagt, natürlich, wenn man verliebt ist, dann fühlt man sich nie genug für den Angebeteten. Und unter der Voraussetzung könnte man natürlich auch diesen anfängliche Selbsterniedrigung, könnte man fast sagen, verstehen. Ne? Dass sie sagt, darfst mich niedre Magd nicht kennen, hoher Stern der Herrlichkeit.
Ich kann es nicht fassen, nicht glauben. Es hat ein Traum mich berückt. Wie hat er doch unter allen mich Arme erhöht und beglückt? Und vielleicht, um das nochmal ganz klarzustellen, es sind vornehmlich diese etwas devoten Äußerungen, an denen sich die meisten Leute stören, nicht unbedingt an der Häuslichkeit.
Das ist richtig. Und was Natascha Logis dazu sagt, ist, dass natürlich diese Gefühle, wenn man frisch verliebt ist und man es kaum glauben kann, dass der Angebetete einen auch nur eines Blickes würdigt, sind ja verständlich, nur dass sie in diesem Zyklus noch auf genau diese Weise geäußert werden, obwohl die beiden schon verlobt sind und immer noch keine Rede sein kann von so einer Art Augenhöhe, die sich irgendwann einstellt. Also dass man frisch verliebt den oder die andere auf ein Podest stellt, das sei mal dahingestellt, dafür sind Podeste ja auch da, aber dass die Person dann da oben bleibt, das ist etwas, was, wie du schon richtig sagst, den Zyklus problematisch macht. Es geht eher um diese Machtverhältnisse als darum, dass die Häuslichkeit, die einfach natürlich in Lied und Lyrik des 19. Jahrhunderts aus vielen Gründen eine wichtige Rolle spielt, als dass es die Häuslichkeit allein wäre, an der man sich
rieb. Und eben diese etwas scherenschnittartige Darstellung eines Frauenlebens. Das ist fast so ein bisschen wie ein Daumenkino, ne? Verliebt, verlobt, verheiratet, Kind und dann platzt die pinke Seifenblase und tot. Und dazwischen, was dazwischen passiert, das findet in dem Zyklus eben nicht statt, so dass der Eindruck entstehen könnte, dass sich eben ein Frauenleben allein auf diese Stationen reduzieren ließe.
Wir wollen mal ein paar positive Stimmen hören lassen zu diesem Zyklus. Der Gedichtzyklus war zu Chamissos Lebzeiten ein großer Erfolg, gerade tatsächlich bei jungen Damen. Er schreibt darüber, dass ihm diese Hefte quasi aus der Hand gerissen würden.
Mir fällt gerade was ein, was ja. Was nicht in meinen Notizen steht. Also ein sehr authentischer Moment in Gabriele Tergits Roman Die Effingers. Einige von euch haben ihn vielleicht gelesen. Das ist ein Roman, der eigentlich in den späten 40er Jahren vollendet wurde, aber jetzt vor ein paar Jahren nochmal so eine Renaissance hat, eine Familiengeschichte. Ich schweife ab. Dort gibt es eine Szene, wo eine junge Frau am Klavier sitzt und also eine Tochter des Hauses und sie hat sich verliebt in irgendwie einen Schulkameraden ihres Bruders, lässt sich leider später von dem dann auch unsittlich anfassen und wird deshalb in so ein Mädchenpensionat verbannt. Aber sie sitzt nämlich am Klavier und spielt diesen Zyklus und singt vor sich hin, seit ich ihn gesehen, glaube ich, blind zu sein. Und sie schickt diesem jungen Mann dann auch einen unsittlichen Brief mit eben diesen Liedzeilen im Zitat. Und das, finde ich, ist ein Beweis, wie wirkmächtig dieser Zyklus war und ist. Denn das ist ja ein, das ist ja, wie ich ja schon sagte, das ist ein Roman, der Ende der 40er Jahre entstanden ist. Also auch schon damals war dieser Zyklus zumindest in, ich sag mal, bildungsbürgerlichen Kreisen ein fester Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses und offensichtlich haben sich da viele hineinfantasiert.
Und dass der Zyklus so bekannt war, auch allein die Texte, nicht nur die Vertonung Robert Schumanns, zeigt sich ja auch daran, dass er auch schon vor Schumann vielfach vertont wurde. Bevor wir auf diese Vertonung eingehen, möchte ich noch ein paar positive Stimmen nennen. Um noch einmal auf Natascha Logis zurückzukommen, die in ihrer tollen Folge berichtet, dass sie tatsächlich mit Performern, SängerInnen und PianistInnen über diesen Zyklus gesprochen hat. Und da kam zum Beispiel öfter die Beobachtung auf, dass diese interviewten SängerInnen sagten, dass dieser Zyklus ihnen dabei geholfen hätte, mit Erfahrungen zu connecten, die sie selber nicht gemacht haben. Und dass es eben auch eine Möglichkeit sein kann, sich Emotionen und Themen anzunehmen, entweder die man selber noch nicht gemacht hat oder auch die man vielleicht verarbeiten muss. Es sind ja trotz allem, auch wenn sie so generisch wirken, alles extrem persönliche Themen, die erste Liebe, Schwangerschaft, Geburt und so weiter. Und dann gibt es die Sopranistin Julia Kleiter, die meiner Meinung nach in ihrer Einschätzung des Zyklus so ein bisschen steht für die Interpretation: Wenn man es richtig fühlt, dann stimmt es auch. Sie sagt zum Beispiel zu diesem sechsten Lied »Süßer Freund«, wo es, könnte man sagen, um die erste Intimität geht und um die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft. Das ist einfach so berührend, wie ehrlich sie sich hingibt und öffnet. Emotionen wie diese sind für mich total aktuell. Oder zu dem Lied »An meinem Herzen, an meiner Brust«, was tatsächlich, würde ich sagen, so ein etwas hysterischer Ausbruch von Mutterfreude ist, sagt sie, »Ich habe ja selbst zwei Kinder bekommen. Vielleicht höre ich deshalb in diesem Lied, das ja auch musikalisch immer schneller und schneller wird und sich fast überschlägt, ein bisschen die Helikoptermutter. Wenn man auf einen Spielplatz geht, trifft man dort garantiert Mütter, die sagen, es gibt kein Kind, das süßer ist als meins.«
Dieses Lied ist wirklich so ein nervig, hysterisches Stückchen. Das geht so, an meinem Herzen, an meiner Brust, du meine Wonne, du meine Lust, na, 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 na. Also es ist wirklich so ein bisschen drüber. Und um ganz transparent zu sein, also ich habe auch mal mit Julia Kleiter über eben diesen Zyklus gesprochen für einen Artikel, den ich für das Fun-Magazin geschrieben habe. Und sie erzählte auch, und das fand ich sehr spannend, dass der Zyklus sie eben schon, schon ihr ganzes Sängerinnenleben begleitet. Und sie ihn jedes Mal anders empfindet, wenn sie ihn singt. Ne? Dass sie, als sie jung war, Studentin, sich da so ganz eins zu eins reingeschmissen hat und sie aber mit Abstand als Mutter, ne, diesen Zyklus auch anders empfindet. Und das knüpft wahrscheinlich ein bisschen an das, was Natascha Loges berichtet. Dieser Zyklus bietet Anlass zu so einer ganz interessanten, sehr persönlichen künstlerischen Selbstbefragung.
Wir wollen an dieser Stelle dem werten Publikum nicht verschweigen, dass auch du, Anna, diesen Zyklus einmal gesungen und aufgeführt hast.
Ja, nicht nur einmal, tatsächlich auch mehrfach. Also ich glaube, dafür gibt es aber ein paar pragmatische Gründe, die wir nicht verschweigen wollen. Ich glaube, einer der Gründe, warum dieser Zyklus so häufig gespielt wird, abgesehen davon, dass Schumann einfach schöne Musik schreibt, ist der, dass er sehr machbar ist, auch für, ich sag mal, für junge Sängerinnen. Denn das ist alles recht mittellagig, es ist nicht sehr exponiert, man lernt so ein bisschen mit Text umzugehen und mit einem Pianisten zu arbeiten. Und dann war es, glaube ich, war es so, ich habe diesen Zyklus gesungen im Rahmen eines Konzerts, wo ein guter Freund von mir auch einen kleinen Schumann-Zyklus gesungen hat. Welcher ist das nochmal? Der mit morgens stehe ich auf und frage. Das ist auch so ein Heine-Zyklus auf jeden Fall. So ein kürzerer. Und dem wollte ich natürlich nicht nachstehen. Und das meinte die Julia Kleiter auch. Es gibt einfach nicht so viele Liederzyklen für Frauen aus der Ich-Perspektive. Ne? Die Männer irgendwie, die stürzen sich im Studium auf die Winterreise, auf die Müllerin, auf die Dichterliebe. Und als Sängerin steht man so ein bisschen daneben und denkt sich, na toll. Ich meine, klar kann man diese Zyklen auch singen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Lied ist immer noch ein bisschen eine Männerdomäne. Und auch diese Werke, Schöne Müllerin, Winterreise etc., sind doch sehr männlich besetzt, immer noch.
Ein kleiner Verweis, dass Anna und ich auch schon mal eine Folge zur Schönen Müllerin gemacht haben. Wer sich also ein bisschen mit Herzschmerz aus männlicher Perspektive nochmal beschäftigen will, dem sei diese Folge nochmal ans Herz gelegt. Was du gerade sagtest, Anna, dass es eben auch einfach einer der wenigen Zyklen ist aus weiblicher Perspektive, ist tatsächlich ja auch etwas, was diesen Zyklus, nicht dem Zyklus, aber was der ganzen Sache vorgeworfen wird, dass es einfach schade ist, dass es für Sängerinnen so wenig Zyklen aus dieser Ich-Perspektive gibt, dass quasi genau die Situation, die du beschreibst, ich sag's mal etwas salopp, nur das übrig bleibt.
Es gibt gängigen Repertoire, ne?
Im gängigen Repertoire, genau. In dem Repertoire, was auch in der Ausbildung ein bisschen forciert wird oder auf jeden Fall fokussiert wird. Es gibt natürlich Alternativen, und es gibt Möglichkeiten, diesen Zyklus mit anderen Werken zu kombinieren. Darauf kommen wir etwas später. Ich würde gerne noch einen Moment bei diesem Thema der Aufführungspraxis und der Besetzung bleiben. Und hier möchten wir noch einmal einen kleinen Blumenstrauß an Natascha Loges überreichen, die sich auf wahnsinnig fundierte und interessante Weise mit diesem Thema beschäftigt hat. Und sie hat gezeigt in einem Aufsatz mit dem tollen Titel Fragmenting Frauenliebe, ich bin ja immer ein wahnsinniger Fan von Alliterationen, zeigt sie auf, dass das Werk von Clara Schumann zu ihren Lebzeiten in fragmentierter Form und teils kombiniert mit anderen Werken aufgeführt wurde. Es ist zum Beispiel interessant, dass sie, nachdem sie das letzte Lied, du, nun hast du mir den ersten Schmerz getan, gespielt hat. Sie hatte die Sängerin Caroline von Bettelheim zur Seite. Danach eine ihrer flotten Novelletten gespielt hat. Vielleicht
so ein bisschen augenzwinkern zu sagen, take it from me, nach dem Tod des Ehemannes ist nicht alles vorbei.
Genau, denn zu dem Zeitpunkt dieses Konzertes war sie schon seit einigen Jahren verwitwet. Das heißt, hier gibt es Stellen, wo ich finde, wo die Aufführungspraxis tatsächlich eigentlich schon ein Kommentar zum Werk ist. Und es gibt eine andere interessante Beobachtung. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass gerade die Lieder 6 und 7, die sich mit Schwangerschaft und Mutterschaft beschäftigen, auf eine gewisse Weise besonders intim sind. Und bei einem Konzert wurden ausgerechnet diese Lieder wiederholt. Und ein Kritiker kriegte sich darüber gar nicht mehr ein vor Entsetzen und schrieb: So sehr wir diese von einer seltenen Innigkeit getragenen Lieder Schumanns bewundern, so macht es auf uns doch einen peinlichen Eindruck, dieselben öffentlich gesungen zu hören und namentlich aus dem Munde eines Mädchens gesungen zu hören. Sie bergen, besonders das sechste, Geheimnisse der Liebe, die beim frechen Scheine des Gaslichtes und vor einem geputzten Publikum verraten zu sehen, doch einer Profanation gleichkommt.
Und das, um ein bisschen konkreter zu werden für diejenigen, die den Zyklus vielleicht nicht so gut kennen, ist durchaus ein, kann als emanzipatorisches Element gelesen werden. Denn dieses sechste Lied, über das sich dieser Typ da so aufregt, das ist nämlich genau das Lied, wo es um, es geht noch nicht mal um die Schwangerschaft, sondern es geht tatsächlich eigentlich um die Zeugung des Kindes. Das ist dieses Lied Süßer Freund, ein wirklich, also auch mein Lieblingslied des, in diesem Zyklus, da bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, das sagen wahrscheinlich alle, ist so ein ganz intimes Stück mit so langgezogenen Schwelltönen, die aus dem Nichts kommen, die so ein bisschen was Seufzendes, Stöhnendes haben. Und dann hört man auch, wenn die Sängerin singt, bleib an meinem Herzen, fühle dessen Schlag, hört man so diesen Herzschlag in dem Klaviersolo, was kurz vor dieser Phrase kommt. Also es ist so ein ganz zartes, intimes Lied, wo es eben nicht nur um eheliche Pflichten geht, sondern auch um Lust. Ne? Also es wird da schon, das hat der Pianist Michael Gees in einer Radiosendung für den WDR mal gesagt, es geht nicht nur um Pflichten, sondern auch um Lust. Ne? Sie sagt, sie singt ja auch in diesem Lied, will ins Ohr dir flüstern alle meine Lust. Natürlich war damit jetzt nicht eins zu eins die sinnliche Lust gemeint, aber das schwingt darin mit, weil wir ja alle wissen, wie Kinder entstehen.
Absolut. Und wer auch wusste, wie Kinder entstehen, war Chamisso, der das nämlich tatsächlich in dieses Gedicht doch deutlich expliziter reingedichtet
hat. Super, das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
Und Robert Schumann, der auch wusste, wie Kinder, wo die Kinder herkommen.
Immerhin hat er 8 gezeugt.
Genau, also insofern.
8 that we know of.
Here's to you, Robert. Auf jeden Fall gibt es eine Stelle in dem Gedicht, wo es heißt, hab ob manchen Zeichen Mutter schon gefragt, hat die gute Mutter alles mir gesagt, hat mich unterwiesen, wie nach allem Schein, bald für eine Wiege muss gesorget sein. Das heißt, nennen wir das Kind beim Namen, geschwollene Brüste, wahrscheinlich
Übelkeit.
Schon eine gewisse Übelkeit. Vielleicht, wenn sie Pech hat, auch schon etwas geschwollene Füße. Alles Dinge, die Robert Schumann tilgt, wo man sich natürlich fragen könnte, meiner Meinung nach ist das genau die Strophe, die natürlich am explizitesten ist, aber dadurch auch am direktesten.
Genau, und sie gibt dem Lied eine gewisse biedermeierliche Schwere, dass es eben ohne diese Zeilen nicht hat. Ne? Ohne diese Zeilen bleibt es in dieser sinnlichen Schwebe.
Wenn wir über das Frauenbild sprechen, was ja auch auf musikalische Weise gestaltet wird, ne? Einmal durch das Seufzen, vielleicht das Herzschlagmotiv, was du genannt hast, dann müssen wir natürlich auch über die weibliche Stimme sprechen. Und da kommen wir zu einer interessanten Parallelvertonung von Karl Löwe. Es wird oft gesagt, dass Karl Löwes Vertonung mit die erste vollständige des Zyklus war. Das stimmt nur so halb, da muss ich als Musikwissenschaftlerin ein bisschen penibel werden. Er hat tatsächlich zu Lebzeiten, ganz interessant, verschiedene Lieder daraus komponiert, die aber erst posthum zu einem zusammenhängenden Zyklus zusammengefügt wurden. Kann man auch mal drüber nachdenken. Aber was für unsere Frage interessant ist an seiner Vertonung, ist, dass seine Vertonung für Altstimme komponiert ist.
Also jetzt, wenn man so jetzt so auf so plakative ästhetische Kategorien zurückgreifen wollte, könnte man sagen, er hat mehr an eine Frau gedacht als an ein Mädchen.
Vielleicht. Und wir müssen ja noch nicht mal auf diese plakativen Kategorien zurückgreifen, weil schon 1837 jemand anders für uns auf diese Kategorien zurückgegriffen hat. Haben wir ein Glück. Ein Kritiker in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, der über Karl Löwes Vertonung des Zyklus schreibt: Wie mag überhaupt vorzugsweise eine tiefe Altstimme dazu kommen, diese Selbstgespräche und Herzensergießungen, diese weiblichsten Weiblichkeiten des weiblichsten Weibes aus den teutsch-marktlichen Zeiten des Befreiungskrieges singen zu sollen? Hierüber wünscht der Unterzeichnende wohl Aufschluss.
Hä, kannst du das mal übersetzen für Normalos?
Ich glaube, er meint damit, dass er in diesem Zyklus so ein deutsches Wunderweib sieht, so eine Art Prototyp des deutschen Mädchens mit all seinen Tugenden aus der Zeit, und dass zu diesem Prototyp eine gewisse Jugend und eine gewisse Unschuld gehört, die er eben in dieser Altstimme nicht gegeben sieht. Und es ist tatsächlich, es lohnt sich darüber nachzudenken, weil Karl Löwe selbst viele seiner Lieder, die er für höhere Sopranstimme schrieb, für den hohen Sopran seiner Tochter komponierte. Und es ist natürlich interessant, dass er gerade bei so einem Zyklus dann einen anderen Weg geht.
Was ja wieder dafür spricht, dass vielleicht Zeitgenossen gar nicht unbedingt diese Stereotypen Gender-Performances da rausgehört haben, an denen wir uns heute berechtigterweise stoßen, sondern einerseits die Sinnlichkeit, aber eben auch diese, ich möchte fast sagen, radikale Priorisierung der romantischen Liebe, was ja irgendwie im frühen 19. Jahrhundert auch so ein bisschen eine neue Entdeckung war.
Ja, und dass diese Idee, man denke an die Leiden des jungen Werther, sich völlig über diese überfließenden Gefühle zu definieren, tatsächlich etwas war, was zu dieser Zeit ja nicht ungewöhnlich war. Man sieht natürlich an den Zitaten, die ich gebracht habe, dass auch damals schon durchaus kontrovers auf diesen Zyklus reagiert wurde. Aber nachdem ich es jetzt schon ein paar Mal angeteasert habe, möchte ich jetzt doch mein Versprechen einlösen und kurz einen kleinen Überblick geben, welche Vertonungen es noch gibt, die ja zeigen, dass zumindest im früheren 19. Jahrhundert es doch eine gewisse konsensuelle Begeisterung für diese Texte gab. Es gibt eine Vertonung 1830 von Franz Kugler, die als musikalischer Anhang in seinem Skizzenbuch auftaucht. Es gibt eine vollständige Vertonung von Freiherr Hilarius von Siegroth, die gilt allerdings als verschollen. Das ist mein letzter Stand. Liebe HörerInnen, falls diese Noten bei einem von euch auf dem Dachboden schlummern oder irgendwo liegen und ich sie übersehen habe, was gut sein kann, dann schreibt uns bitte eine E-Mail oder kommentiert einfach. Wir haben's. Ich würde mir das sehr gern anschauen. Ich kenne tatsächlich keine zeitgenössisch im Sinne von im 19. Jahrhundert, vollständige Vertonung von einer Komponistin. Es gab immer mal wieder einzelne Vertonungen und es gibt viele Fassungen, in denen die Geschichte einfach nur in Ansätzen erhalten bleibt. Es gibt zum Beispiel von Ludwig Hut 1838, also noch vor Schumanns Vertonung, einen Mini-Zyklus, der einfach aus den ersten vier Liedern besteht, also die Zeit des ersten Treffens bis zur Verlobung. Es wird dort also nicht geschwängert, nicht geboren, nicht gestorben und auch nicht gealtert.
Also es bleibt irgendwie sittlich. Es wird vor allen Dingen, es wird nicht gealtert.
Denn ja.
Der ideale Prototyp der deutschen Frau sollte damals nicht altern und soll es heute ja auch nicht.
Und in Schumanns Vertonung ja auch nicht. Eine neuere Vertonung von einer Komponistin ist zum Beispiel die Vertonung von Elizabeth Austin 1996.
Ach, die hat konkret diese Texte vertont? Das ist interessant.
Ja, genau. In einer, es gibt die auch in einer englischsprachigen Version. Und diese Tonsprache ist natürlich, ja, von einer sehr freien Tonalität, also geht schon sehr, sehr weit weg, natürlich von Schumann. Aber es gibt immer wieder so kleine Anklänge, die dann doch diese musikalischen Themen des 19. Jahrhunderts aufgreifen. Zum Beispiel bei den Liedern 6 und 7, wo es eben um die Schwangerschaft geht, gibt es so kleine Wiegenliedmomente und wo sie eben diesen kleinen Dreierrhythmus bemüht. Das ist tatsächlich aber eine der wenigen vollständigen Vertonungen von einer Komponistin.
Apropos Vertonungen und apropos Texte. Wir haben ja eben schon angerissen, dass eine Möglichkeit, sich mit den kontroversen Elementen in diesen Texten in Beziehung zu setzen, wenn man jetzt sagt, ach Mensch, aber die Musik ist so schön, okay, die Texte, aber ich will diesen Zyklus trotzdem singen. Ja, eben die ist dem andere Lieder gegenüber zu stellen, so wie es Clara Schumann wohl selber schon gemacht hat. Man kann aber natürlich, und da möchte ich jetzt gleich ein radikales Beispiel aufführen, man kann auch einfach die Texte ändern. Ist nicht verboten. Es gibt keine Classical Lyrics Polizei, die hinterm Baum hervorspringt und sagt, böse, böse, rühret nicht an die Meisterwerke. Also ich meine, wahrscheinlich gibt es die schon, aber die haben keine echte exekutive Gewalt. Und
gut
zwar,
zu wissen.
Habe ich auch eben für diesen Fun-Artikel mal gesprochen mit einem Schweizer Klavierduo. Ein junges Schweizer Klavierduo namens Lis Alice, bestehend aus Lis Marti und Lisa Leng. Und dieses Duo hat eine völlig neue Textversion erdacht. Und der SRF hat auch mal darüber berichtet. Und darin geht es eben um Emanzipation. Also mal als Beispiel. Anfangs heißt es im Original, ich kann es nicht fassen, nicht glauben. Es hat ein Traum mich berückt, wie hätte er doch unter allen mich Arme erhöht und beglückt. Lisa Leng macht daraus, ich kann es nicht fassen, nicht glauben, mir liegen Steine im Weg. Ich bin unterdrückt und gefangen im patriarchalen Geheg. Und dann später, da geht es um das Lied Du Ring an meinem Finger. Übrigens bei Robert Schumann ist das das Zentrum der 8 Lieder. Es ist nämlich das 4., also genau die Mitte. Sicherlich nicht zufällig gewählt, behaupte ich jetzt mal.
Wenn man daran denkt, dass
genau,
es das Jahr
der
Eheschließung war.
Eine Rondo-Form. Und diese Rondo-Form darf man natürlich, wenn man unbedingt möchte, mit der Figur des Rings assoziieren. Und dieses wiederkehrende A-Thema. Du Ring an meinem Finger, mein goldenes Ringelein. Kehrt da wirklich wieder wie so ein Mantra, als wäre es nicht der Ehering, sondern, na, wie heißt das, der Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden.
Ins Dunkel
genau,
zu treiben und
jetzt,
ewig zu binden.
Um wieder zurückzukommen auf Lisa Lengs Version. Im Original von Schumann heißt es, ich will ihm dienen, ihm leben, ihm angehören ganz, und finden verklärt mich in seinem Glanz. Lisa Leng, heute will ich leben, ganz allein für mich, nicht gefallen, nichts erreichen, einfach leben, nur für mich. Und ich finde das, schaut euch das mal auf YouTube an, ich finde das interessant.
Den Link findet ihr auch in unserer
und
Liste.
Und gleich vorweg, das muss einem nicht gefallen, aber ich finde diesen mutigen und kreativen Umgang mit dem Material, sich das wirklich im wahrsten Sinne anzueignen und zu sagen, warum nicht, ist doch kulturelles Gemeingut. Kann ich doch mitmachen, was ich möchte. Das finde ich mutig und das gefällt mir ganz gut.
Wenn wir über andere Zyklen nachdenken, die entweder eine Alternative zu Frauenliebe und Leben sein könnten oder aber bei der Gestaltung eines Liederabends dem beiseite gestellt werden könnten, gäbe es noch zu erwähnen Cheryl Frances Hoad Song Cycle One Life Stand, über den auch Natasha Loges in ihrem Podcast spricht. der als direkte Antwort auf Frauenliebe und Leben geschrieben wurde. Ich möchte da jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern einfach nochmal Werbung für Nataschas Podcast machen. Es gibt andere Beispiele, die auch als direkte Erwiderung gelesen werden können. Catherine Balch hat einen Liedzyklus geschrieben, der Estrangement heißt, und der ist als Reaktion auf Schumanns Dichterliebe auf Texte Heinrich Heines entstanden. Und er erzählt die Geschichte dieser unglücklichen Liebe aus der Sicht der Frau, die im Prinzip, wenn man es ganz salopp zusammenfasst, sagt, naja, indem du unsere Probleme so komplett ästhetisierst, hilfst du uns auch nicht und machst mir vor allem die Trennung viel, viel schwerer, weil du dich und das, was passiert ist, auf ein Podest stellst, was ich überhaupt nicht hinterfragen kann und darf, weil es große Kunst ist. Und das ist auch etwas, wo ich mir gut vorstellen kann, wenn es dann auch die Gelegenheit gäbe, nach solchen Konzerten ins Gespräch zu kommen, wo sich irgendwie ein schönes Spannungsfeld ergeben könnte zwischen dieser Frage, was passiert eigentlich damit, wenn ich Gefühle, die wie jedes Gefühl natürlich auch kontrovers beschrieben werden können, wenn ich daraus Kunst
mache. Und genau
da
wird es doch interessant, denn wir wollen ja alle ins Konzert gehen, nicht um da irgendwie so ein bisschen weinselig da zu sitzen und sagen, ach nee, was ist das schön, sondern um hinterher zu sagen, oh, das hat irgendwas mit mir gemacht, darüber muss ich nachdenken. Und das dürfen ja auch unangenehme Gedanken sein. Und mir gefällt diese Idee, dem Zyklus Frauenliebe und Leben, wenn man ihn dann unangetastet im Original bringen will, einen Zyklus gegenüberzustellen, der andere weibliche Identitäten schildert oder zulässt. Es gibt zum Beispiel, das ist jetzt aus meiner eigenen bescheidenen Gesangspraxis von der amerikanischen Komponistin Dale Trumbaugh, einen kleinen Zyklus, der heißt Practical Love Songs, oder auch ganz toll, Snow White Turns 60, beginnt an Schneewittchens 60. Geburtstag und sie sagten also irgendwie, weiß ich nicht, der Lack ist ab, der Prinz sitzt nur noch irgendwie im Armchair und seppt durch die Kanäle und wurde auch gefeuert vom Royal Kingdom und irgendwie, ist sie rausgewachsen aus dieser ganzen Romanze. Dann gibt es noch von Juliana Hall, A Modern Woman to Her Lover, und von Libby Larson, sehr spannend, einen Zyklus mit dem Namen Try Me, Good King, der basiert auf den letzten Worten oder die letzten Briefe, die die ganzen ermordeten oder zum Tode verurteilten Ehefrauen von Heinrich dem VIII. Von sich gegeben haben. Also aus der Perspektive von Anne Boleyn, Jane Seymour, Anna von Kleve und Katharina von Aragon. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bei Robert Schumann nochmal zu gucken. Der hat nämlich noch einen anderen Zyklus komponiert, der aus weiblicher Ich-Perspektive geschrieben worden ist. Das ist wirklich ein toller Zyklus. Das sind die Maria Stuart-Lieder. Und da gibt es gewisse Parallelen zu Frauen und Liebe und Leben, denn es gibt auch so kleine Stationen. Also es fängt an bei dem Abschied von Frankreich. Also die Maria Stuart steht sozusagen auf dem Boot und winkt ihrer Heimat und singt ich zieh dahin, ich zieh dahin, ade, mein liebes Frankenland. Dann geht es, gut, ne, es geht auch um die Geburt ihres Sohnes, aber die wird da anders geframed, denn es geht um den Sohn als den Erben der Dynastie und somit auch als den Erhalter ihrer Macht. Dann geht es um den Konflikt mit der Schwester, also es gibt einen Brief an der Schwester, und dann geht es aber auch um die Verurteilung zum Tode und die Hinrichtung. Und das ist auch musikalisch spannend, weil während Frauenliebe und Leben halt ja in seinen besten Momenten sehr inniglich ist, wie man das kennt von Schumann, so zart, schwebend, innig. In seinen etwas schwächeren Momenten ist es so ein bisschen, wie sagt man, kann es so ein bisschen drehorgelmäßig klingen. Ich denke da vor allen Dingen an dieses Lied, helft mir, ihr Schwestern, freundlich, mich schmögen die nicht der Glücklichen, ho, heute mir. Es klingt manchmal alles so ein bisschen wie so eine Kaffeemühle.
Es hat so ein bisschen, wir winden dir den Jungfernkranz-Vibes, genau. Ne?
Das ist mein persönlicher Geschmack, wenn ihr das anders seht, please don't come for me. Und die Maria Stuart-Lieder sind nämlich, das ist aber häufig bei den späten Liedern von Schumann, so ist mir aufgefallen, die sind fast fragmentarisch, sehr streng und straight in der Vertonung. Und das gefällt mir sehr gut, weil eben diese Frau auch so eine sehr straighte, kalkulierte Person ist. Also so viel zu alternativen Vorschlägen.
Ich hätte noch eine Idee, ja. Weil du sagst, man könne auch bei Schumann direkt schauen. Man könnte auch noch mal bei Chamisso direkt schauen.
Was du nicht sagst.
Was ich nicht sage. Er hat tatsächlich 1830 ganz kurz nach Frauenliebe und Leben einen weiteren Gedichtzyklus geschrieben, den ich quasi als Schwesternzyklus bezeichnen würde, der den Titel Tränen trägt. Und dieser Zyklus ist quasi genau die umgekehrte Variante von Frauenliebe und Leben. Da gibt es eine Frau oder ein Mädchen, die schon verliebt ist und dann gegen ihren Willen mit einem anderen Mann verheiratet wird. Und er macht auf für diese Zeit sehr, sehr drastische Weise klar, welches Leid das für diese Frau bedeutet, vor allem die Aussicht, von diesem Mann dann schwanger zu werden und ein Kind erwarten zu müssen. Und es geht so weit, dass sie in, also sie im Sinne von das lyrische Ich, die Frau, die im Zentrum dieser Lieder steht, dass sie im 5. Lied Gott bittet, sie unfruchtbar zu machen. Und Sharon Krebs, die sich sehr ausführlich mit den verschiedenen Tränenvertonungen beschäftigt hat, schreibt dazu: Das 5. Gedicht in Tränen bezeugt Chamissos Fähigkeit, die Empfindungen einer jungen Frau in einer lieblosen Zwangsehe nachzufühlen. Es zeigt sein Verständnis dafür, dass Mutterschaft nur eine Freude sein kann, wenn der Vater des Kindes ein süßer Freund ist und nicht ein habgieriger, mit seinem zukünftigen Schwiegervater feilschender Mann ist. Und dann schreibt sie, in Frauenliebe ist Chamisso eher Biedermann, aber in Tränen erweist er sich
das
als Revolutionär.
Das ist ja interessant, weil es uns daran erinnert, dass im Kontext dieser Zeit dieses Bestehen auf, ich sage mal, Verwirklichung des Ichs in der romantischen Liebe ja wirklich ein rebellischer Akt war.
Absolut. Und es ist auch interessant, dass dieser Zyklus zum Teil vollständig, zum Teil auszugsweise im früheren 19. Jahrhundert viel häufiger vertont wurde als Frauenliebe und Leben. Mhm. Und dass es aber auch immer wieder Vertonungen gibt von diesem Zyklus, die genau dieses 5. Lied ausklammern. Und,
aus Sittlichkeitsgründen,
ja,
vermutlich.
Vermutlich, ja. Und natürlich könnte man sagen, dass auch das kein Zyklus ist, der eine, wie wir es uns vielleicht dann wünschen, empowerte Frau zeigt, die man jetzt diesem Frauenliebe und Leben entgegenstellen könnte, aber es zeigt eben, man könnte vielleicht sagen, die dunkle Seite dieser aufgezwungenen Linearität, dass wenn man an den Falschen verheiratet wurde, das Ganze eben auch ganz anders aussehen konnte.
Ich meine, ich überlege auch gerade, wieso dieser Zyklus über diese empowerte Frau aussehen könnte. Klar, ne, wir haben ein paar Beispiele, ich habe gerade ein paar Beispiele genannt, ne, aber auch bei der Protagonistin in den Practical Love Songs von Dale Trumbo geht es auch nicht nur um ständige weibliche Überlegenheit, sondern im Zyklus geht es auch darum, thematisiert sie auch, dass sie sich gerade einem Liebhaber gibt, von dem sie eigentlich weiß, ach, der wird sie wieder verlassen und das ist doch alles nichts. Ne? Also die ist so ein bisschen modern, abgeklärt, aber die ist jetzt auch nicht diese bis in die Fingerspitzen empowerte Frau, die keine Fehler macht. Und das ist eben genau die Sache. Ne? Also ich meine, man will ja was erzählen. Und was erzählen wir denn über eine Frau, die keine Fehler macht? Also erzählen wir so das erste Lied, das ist mein Job. Das zweite Lied, das ist mein Haus.
Das ist ja, meine eben Steuererklärung. Ja, und insofern, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Frauen damals in doch einer sehr abhängigen Situation waren, im Sinne von, dass sie oft nicht freiwillig entscheiden durften, wen sie heiraten, ob sie heiraten, dann kann man natürlich schon argumentieren, dass wenn man dann an jemanden gerät, den man wirklich liebt und mit dem man glücklich sein könnte oder zumindest nicht furchtbar unglücklich, dass das schon ein Glück sein kann, wo man sagen kann, ich kann es nicht fassen, nicht glauben.
Das zu äußern und das für sich einzufordern, dazu gehört auch Mut. Das sagt auch Julia Kleiter. Sie sagt auch, ich finde sie, also sie mag die Protagonistin in Frau und Liebe und Leben deshalb, weil sie sagt, die ist so mutig. Die wirft sich rein. Und das ist ja durchaus eine Tugend, die uns vielleicht heute manchmal ein bisschen abhanden kommt. Wie auch immer, es stimmt ja schon, dass diese bedingungslose Hingabe zur Liebe, zur Partnerschaft, sich so Haut und Haar einem anderen Menschen auszuliefern emotional, ob man das jetzt für eine gute Idee hält oder nicht, aber man braucht dazu doch einen gewissen Mut und für den kann man die Protagonistin auch bewundern.
Und wenn man jetzt vielleicht überlegt, was ich immer ganz hilfreich finde bei dem Zyklus, sich vorzustellen, dass eine Lesart doch auch sein könnte, dass es eben kein reflektiertes Nacherzählen einer Geschichte ist, linear, sondern dass es Momentaufnahmen sind und dass man in dem Moment, wo der Partner stirbt, vielleicht wirklich das Gefühl hat, das Leben geht nicht weiter und dass die Problematik erst dann eintritt, wenn wir diese Texte für bare Münze nehmen im Sinne von, dass man sie auch noch fühlen würde mit ein paar Jahren Abstand sozusagen. Aber bevor wir noch einmal unser Versprechen einlösen und auf die Frage eingehen, ob wir es hier mit einer Basic Bitch, einem Tradwife oder einer bedingungslosen Romantikerin zu tun haben, würde ich dich gerne fragen, Anna, ob du Aufnahmen oder Versionen kennst, die du empfehlen kannst, die sich voneinander unterscheiden. Das ist ja ganz offensichtlich ein Zyklus, der eine ganz besonders starke Positionierung und vielleicht Überlegung, wie man damit umgeht,
ja, erfordert. Also es ist sicherlich keine Überraschung, dass es von diesem Zyklus viele Aufnahmen gibt. Ob diese Aufnahmen jetzt alle dem Anspruch entsprungen sind, aha, das ist ein kontroverser Zyklus, dem möchte ich mich mal stellen, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es ist eher so, wie jeder Bariton der Meinung ist, ich muss jetzt mal Winterreise machen, sonst war alles umsonst.
Genau, hilft ja nichts.
Genau. Nichtsdestotrotz sind da natürlich einige wirklich herausragende Aufnahmen herausgekommen, die sich auch lohnen anzuhören. Ich glaube, meine erste Aufnahme, die ich davon gehört habe, war von Felicity Lott und die hat im Liedgesang eine sehr ätherische, schwebende Art zu singen, sehr entrückt, also wirklich fast so ein bisschen, als würde sie im Traume, als würde ein junges Mädchen von der Liebe träumen und das eigentlich alles so ein bisschen in ihrem Kopf fantasieren. Dann gibt es Ann-Sophie von Otter, das ist sehr natürlich, sehr frisch, sehr nah am Text. Und dann gibt es eine Aufnahme, die ist auch gar nicht so alt, von Elina Garancha. Und da greift wieder das, was wir vorhin über die Altstimme gesagt haben. Also Elina Garancha ist ja eine Mezzosopranistin, die vor allen Dingen deswegen berühmt ist, weil sie so einen warmen, runden Klang hat, ne? Und das gibt dem Zyklus natürlich eine gewisse Sinnlichkeit und das ist eben auch da interessant. Man hat dann gleich eine ganz andere Frau, also eine ganz andere Protagonistin, die da singt. Und dann gibt es auch noch eine Aufnahme eben von der heute schon viel zitierten Julia Kleiter. Sie hat den Zyklus eingespielt im Rahmen einer Schumann-Gesamtaufnahme, die, glaube ich, von Christian Gerhaha kuratiert wird. Lass mich nicht lügen, müsste ich nochmal nachschauen. Und das finde ich eine wirklich gelungene Aufnahme, denn ich kann es gar nicht so richtig sagen. Die Julia Kleiter klingt für mich einfach in diesem Zyklus wie eine Romantikerin der ersten Stunde. Sie hat so einen Stimmklang, der mich an eine Disney-Prinzessin singen lässt. Also sehr schwärmerisch und innig, aber sehr gleichzeitig sehr, sehr glänzend. Das ist eigentlich eine typische Strauss-Stimme, ne? Also und in Schumann-Liedern gibt es ja häufig eben genau für dieses funkelnde, ausladende solcher Frauenstimmen nicht so viel Platz, weil das alles so ein bisschen mittellagig und komprimiert ist. Aber sie bringt eben ein bisschen mehr Noblesse in diese Lieder, würde ich sagen. Das gefällt mir sehr gut.
Ich denke, wenn wir diese vielen verschiedenen Interpretationen betrachten, wird mir auch immer wieder deutlich, was ich ja auch persönlich am Liedgesang so spannend finde, wie persönlich und individuell er eigentlich ist, ne? Und dass man tatsächlich immer wieder die Möglichkeit hat, neu in diese Rolle zu schlüpfen, auch wenn Rolle in Bezug auf das Lied immer ein bisschen
kann man immer in dem Fall, finde ich, schon sagen. Also man kann die Frau doch auch einfach als so ein bisschen abgedrehte Nudel sehen.
Es ist ja auch ein sogenanntes Rollengedicht, aber vielleicht, und damit lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, kann es auch eine Chance sein, dass diese Geschichte auf irgendeine Weise so extrem generisch ist, dass sie sich einfach sehr, sehr gut individuell füllen lässt. Und ob das jetzt durch textliche Abweichungen
oder dadurch, was in den Köpfen und Herzen der Zuhörer und Zuhörerinnen passiert, wenn sie diesen Zyklus im Konzert erleben. Ne? Einige erinnern sich vielleicht beim letzten Lied an einen schlimmen Verlust, andere an das erste Verliebtsein. Einige gehen vielleicht total mit und sagen, ach ja, Frau sein und verliebt sein, das ist alles so toll. Andere winden sich da vielleicht in großer Widerständigkeit und denken sich, oh Gott, fürchterlich, fürchterlich. Aber alles hat seine Berechtigung.
Und auch mir rollen sich natürlich bei manchen Textstellen die Zehennägel auf. Aber trotzdem hat das Ganze auch einfach, gerade in der Vertonung Schumanns, für mich auch einen gewissen Zauber. Und ich finde es persönlich auch immer wieder interessant, an dieser Stelle irgendwie so ein bisschen gekitzelt zu werden und darüber nachzudenken. Lass uns noch einmal zum Abschluss anachronistisch werden und Tradwife und Basic Bitch gegeneinander.
Ja, bevor wir sich die beiden prügeln lassen, möchte ich noch eine Sache kurz nachschieben, weil wir gerade von Aufnahmen gesprochen haben und weil wir auch schon gesagt haben, dass eine Änderung der Textvorlage nicht verboten ist. Was auch nicht verboten ist, ist, dass Männer diesen Zyklus singen.
Ehrlich nicht?
Ehrlich nicht. Ehrlich nicht. Ich habe gesucht, ich habe ChatGPT gefragt, ich habe gegoogelt, habe alle gefragt, die ich kenne. Keiner konnte sagen, es ist, das dürfen nur Frauen singen, weil da Frauen drinstehen. Und dann wird es auch interessant, weil man dann als Interpret, aber auch als Zuhörerin gefragt ist, wirklich so nach den allgemein menschlichen Gefühlszuständen zu suchen, die in diesem Zyklus drin sind. Es ist, was ich sehr interessant finde, verbrieft und nachgewiesen, dass Julius Stockhausen auch mal in einem Konzert, das er gemeinsam mit Clara Schumann gegeben hat, einzelne Lieder aus Frauenliebe und Leben gesungen hat.
Aber bestimmt nicht 6 und 7,
das
oder?
Weiß ich gerade aus dem Kopf nicht, aber auch so finde ich das eine interessante Wahl. Also go Julius. Übrigens waren Clara Schumann und Julius Stockhausen waren die ersten, die so versucht haben, vor allen Dingen im englischsprachigen Raum, wo sie viel getourt sind, dieses Konzept des Liederabends populär zu machen, weil man wohl bis dahin eher noch genau das gewöhnt war, was Natascha Loges beschreibt, dass man ein paar Lieder singt, dann kommt wieder ein instrumentales Stück, dann kommt wieder ein Lied, aber das nur am Rande. Ich habe keine Aufnahme gefunden mit einem Mann. Es ist aber so, dass Matthias Görner hat diesen Zyklus gesungen, auch im Konzert. Und das ist aber ein Mythos, den ich irgendwo mal gehört habe, aber den ich nicht nachweisen kann. Angeblich soll Fischer Dieskau dazu gesagt haben, das sei irgendwie großer Blödsinn. Aber wie gesagt, Matthias Görner hat ihn auch gesungen. Und falls er es nicht schon getan hat, würde ich ihn, falls er mich hört, Matthias, hörst du uns?
Matthias,
nimm das doch mal auf. Das würde ich gut finden. Aber nimm auch die Maria Stuart-Lieder aus. Das fände ich gut. Ein Doppelalbum Maria Stuart-Lieder, Frauenliebe und Leben von Matthias Görner. So, Bestellung abgeschickt. So, zurück zu Basic Bitch und Tradwife. Und Rebel Child.
Und vorher noch die eine Überlegung. Ja, wenn ein Mann das singt, könnte man sagen, man kann sich auf das allgemein Menschliche vielleicht besinnen. Was wir natürlich einfach nicht vergessen dürfen und ja auch schon andiskutiert haben, ist, dass natürlich ein riesiges Problem in diesem Zyklus ist, dass wir eine Ungleichheit von Macht haben zwischen der Frau, die den Mann anbetet und sich unterordnet, was ein Machtmissverhältnis propagiert, was ohnehin schon existiert. Ne? Mhm. Und das ist sicher eine der Sachen, die den Zyklus, die meisten Kritiker auf den Plan ruft, ne, dass einfach dadurch bestehende Unausgewogenheiten verschärft werden. Basic Bitch, Tradwife. Ich denke, wir können sagen, Tradwife kann man ihr wirklich nicht vorwerfen, schon allein, weil Tradwives sich ja für diesen Lebensstil entscheiden und ihn vermarkten. Dass sie sich dafür entschieden hätte, wer sich heute entscheidet, diesen Zyklus zu singen, der hat Entscheidungsfreiheit. Diese Heirat damals, ob das eine Entscheidung war, insofern so verlockend dieser Begriff ist, würde ich die Tradwife hier tatsächlich etwas zögerlicher in den Ring schicken. Die Basic Bitch ist natürlich interessant, weil sie ihre eigenen Gefühle für wahnsinnig deep und interesting hält und originell und doch trotzdem sowohl mit ihren Erfahrungen als auch in ihrer Art, sie zu ästhetisieren, total im Mainstream
mitschwimmt. Und weil die Basic Bitch ja auch immer so ein bisschen ein Pick-me-Girl ist, ne? Aber lustig, ich hätte es nämlich so spontan eher andersrum gedacht. Ich hätte gesagt, okay, Treadwife, ob wider Willen oder aus freier Entscheidung, sei mal dahingestellt, ja schon irgendwie, weil sie diese Überhöhung einer bestimmten weiblichen Nutzbarkeit, nenne ich es jetzt mal ganz brutal, ja schon mitgestaltet, vor allen Dingen mit musikalischen, ästhetischen Mitteln. Basic Bitch hätte ich jetzt wieder einen, hätte ich doch wieder Abstand von genommen, weil eben diese absolut schon fast hysterische Hingabe an romantische Gefühle, dieses sich so völlig von den eigenen Gefühlen überwältigen lassen, sich da so reinschmeißen, ja eigentlich nicht so basic ist, sondern schon fast ein bisschen, ja schon fast was Radikales hat.
Um vielleicht doch noch mal ein Argument für die Basic Bitch in den Ring zu werfen, das mag auch daran liegen, dass mir mein Pumpkin Spice Chai einfach so geschmeckt hat. Die Frage, die sich ja stellt, ist dieses absolute Einmaligkeitsgefühl, was wir haben, wenn wir verliebt sind oder wenn wir das erste Mal schwanger sind oder unser erstes Kind bekommen, wo wir denken, das ist ein wahnsinnig einmaliges Gefühl, was wir aber natürlich mit Millionen von anderen Personen teilen.
You're not as special as you think.
Genau, und das können wir auch gar nicht sein, denn da gibt es ein wunderbares Gedicht von Heinrich Heine, wo er genau mit diesem Narrativ spielt und so ein bisschen plakativ sagt, die Jahre kommen und gehen, Geschlechter steigen ins Grab, doch nimmer vergeht die Liebe, die ich im Herzen habe. Und da gab es auch Kritiker, die dazu gesagt haben, na klar, so reden halt die Liebesleute, ne? Jahrhundertelang immer die gleichen
Nie war
Wörter,
jemand
die
so
gleichen
verliebt wie ich und meine Partnerschaft ist very special und
My thoughts are so deep and interesting. Also vielleicht kann man
ja,
ihr das auch nicht vorwerfen.
Doch, du hast mich vielleicht ein bisschen überzeugt. An dieser Stelle, du hast Heinrich Heine noch reingebracht, möchte ich noch Bo Burnham reinbringen, der dieses wunderbare Lied produziert hat, A White Woman's Instagram. Da geht es um ähnliche Mechanismen. Gut, vielleicht, auch wenn euch das jetzt enttäuscht, können wir diese Frage auch nicht abschließend beantworten. Ich persönlich möchte dazu, glaube ich, nochmal sagen, dass ich es durchaus interessant finde, mit einer Gefühlslage konfrontiert zu werden in einem Musikstück, die nicht emanzipiert oder politisch korrekt ist, eben weil sie uns dazu zwingt, Haltung zu beziehen. Ne, also ich meine, wir kennen alle Menschen, die durch eine romantische Begegnung mal aus der Bahn geworfen sind, worden sind oder deren Psyche dadurch ins Wanken geraten ist. Der Mensch ist eben nicht immer ausgeglichen, besonnen, selbstbewusst oder kritikfähig. Und ich denke manchmal, dass wir von Heldinnen mit Fehlern sehr viel lernen können. Ich meine, die Kulturgeschichte ist doch voll von flawed heroines, also Jane Austen zum Beispiel, Emma, Elizabeth Bennet, die Frauen in den Elena Ferrante Novels. Wenn die alle immer richtige Entscheidungen treffen würden und immer alles genau richtig einschätzen würden, hätten wir als KonsumentInnen erstens weniger Spaß, aber wir würden auch nicht von ihnen lernen.
Vielleicht ließe sich ja auch das ganze Frauenliebe und Leben-Problem einfach dadurch lösen, wenn der Zyklus einen anderen Titel hätte. Wenn man genau das sozusagen anerkennt, dass man sagt, es könnte eine individuelle Erfahrung sein, eine Frau, die sich eben aus welchen Gründen auch immer, auch lange nachdem sie mit diesem Mann zusammen ist, immer noch ihm so untergeordnet und so minderwertig ihm gegenüber fühlt, wenn uns nicht dieser Titel suggerieren würde, so ist es, das ist der Prototyp. Das heißt vielleicht als Idee, wenn man den Text nicht verändern möchte, die Musik nicht verändern möchte, verändert doch den Titel und schreibt uns doch gerne
Titelvorschläge.
Titelvorschläge.
Ja, das ist eine gute Idee. Also ich würde dazu sagen, abschließend, ja, es ist gut und richtig, sich mit den problematischen oder kontroversen Elementen in diesem Zyklus auseinanderzusetzen und da auch nicht drüber zu wischen, sondern die wirklich ernst zu nehmen und da auch künstlerische Entscheidungen zu treffen, hinter denen man stehen kann. Gleichzeitig würde ich dazu einladen, Ambivalenz auszuhalten, denn und da möchte ich zum Abschluss nochmal Julia Kleiter zitieren. Sie hat gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt richtig zitiere, aber ich fand es einen wunderbaren Satz: In der Kunst sollte es nie um Grenzen gehen, sondern immer um Möglichkeiten.
Und damit laden wir euch ein, die Möglichkeiten dieses Zyklus auszuloten, in unsere Playlist reinzuhören und tatsächlich für uns über einen alternativen Titel nachzudenken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.